Die Predigtreihe, die wir starten, die haben wir so konzipiert, dass wir 7 Sonntage uns dafür Zeit nehmen, aber das jetzt nicht am Stück, weil wir haben gedacht, ah, Thema Offenbarung, das kann ja auch irgendwie so schwierig sein, ne? So, und deswegen haben wir dann gesagt, komm, wir machen das bis zu den Sommerferien und dazwischen wird immer so ein bisschen reingepredigt mit anderen Themen, dass es nicht irgendwie zu schwierig wird für uns, ne? Dass ihr Bescheid wisst, was auf euch zukommt. Genau, ich habe gedacht, das Buch der Offenbarung ist ja kein einfaches Buch, ist kein einfacher Stoff. Und Leute, die irgendwie damit zu tun haben, die habe ich mal so in 4 Gruppen aufgeteilt, die ich so vor Augen habe, die es dazu geben könnte. Es gibt manche Leute, die sagen, ach, das Buch der Offenbarung, das ist mir eh zu kompliziert. Da lasse ich die Finger davon, damit will ich überhaupt nichts zu tun haben, verstehe ich nicht, sagt mir nichts, lese ich nicht und gut ist. Man klammert das irgendwie aus. Den Rest der Bibel versteht man und so, gut, aber Offenbarung halt dann irgendwie nicht, da hört es auf. Dann gibt es vielleicht Leute, die sagen, ah, das macht mir Angst, ne? Also das, was da so drin steht in der Offenbarung, das will ich gar nicht lesen und will ich gar nicht wissen und will ich mir gar nicht bewusst machen und dann schiebt man das ganze Thema so weg. Da gibt es andere Leute, die sagen, Offenbarung, das ist super spannend, ja, das ist richtig interessant, da geht es um die Zukunft, um die Endzeit und die ganzen Bilder, die ja gebraucht werden und die ganzen Zusammenhänge aus dem Alten Testament und so und die sind begeistert über das Buch der Offenbarung und die fragen sich, ja, wie hängt das alles zusammen und wie ist denn die Zeitskala und wo sind wir denn gerade und was kommt als nächstes und dann wird spekuliert und geforscht und gemacht und getan und die Leute, die gibt's auch. Und die freuen sich jetzt vielleicht über diese Predigtreihe, ne, weil sie sagen, jawohl, endlich mal, ne, jetzt kommen die Antworten, auf die ich schon ein Leben lang gewartet habe. Dann gibt es Leute, die sagen vielleicht, das Buch der Offenbarung hat ja so einen bestimmten Aufbau. So, da sind ja die ersten 3 Kapitel, wo dann die Sendschreiben an die Gemeinden sind, an diese 7 Gemeinden in Kleinasien. Und da taucht jetzt die Gemeinde noch auf in der Offenbarung und dann ist die irgendwie scheinbar verschwunden so in der Offenbarung und den Rest der Offenbarung, ja, da ist die Gemeinde gar nicht mehr da und deswegen kann man das so aufteilen, die Offenbarung am Anfang Gemeinde und dann keine Gemeinde mehr da. Also ist man fein raus, muss man sich gar nicht damit beschäftigen, hat die Gemeinde gar nichts mehr mit zu tun. Auch das ist letztendlich eine Haltung, die man haben kann. Und ich möchte alle Leute und alle Gruppen möchte ich herzlich einladen, sich auf den Weg zu machen, innerhalb von diesen Wochen und Monaten, wo wir in dieses Buch hineinschauen, mal ganz frisch nochmal einen Blick drauf zu werfen und vielleicht auch mit dem, was man sonst im Hinterkopf hat, da mal loszulassen und einfach das Wort Gottes wirken zu lassen, auch ganz frisch, vielleicht ganz anders nochmal. Weil die Offenbarung, die ist geschrieben an die Gemeinde, an die ersten Gemeinden damals, aber es ist Wort Gottes an jede Gemeinde, an jede Zeit in der Kirchengeschichte, auch an uns. Und Gott möchte reden durch die Offenbarung, nicht damit wir im Terminkalender ankreuzen können, wann was passiert, oder damit wir die Zeitung lesen und sagen, aha, hier so und so und der ist jetzt hier der Antichrist und dann haben wir es geregelt, sondern damit wir erbaut werden und damit wir Jesus ähnlicher werden und damit wir so leben, hier in dieser Zeit, wie er das haben möchte. So wünsche ich mir, dass wir in dieser Predigtreihe tatsächlich diese Überschrift, was am Ende zählt, irgendwie erleben. Dass klar wird, wie sollen wir denn in dieser Zeit leben und was für eine Art von Gemeinde wünscht sich Jesus denn für die Endzeit und wie sollen wir uns aufstellen? Welche Punkte sind ihm wichtig? Dass wir Lernende sind und dass wir uns ansprechen lassen, ganz persönlich, und nicht, dass wir einfach nur Wissen ansammeln, was aber vielleicht gar nicht hilfreich ist. Und dazu möchte ich uns einladen, dass wir so in diese Predigtreihe hineingehen. Und heute möchte ich da den Anfang machen und möchte die ersten 3 Kapitel überspringen, diese Sendschreiben, weil die haben wir schon mal gehabt, wenn ihr schon länger in der Gemeinde seid. 2011 gab es die Predigtreihe Post von Jesus. Okay, Post von Jesus, haben wir die 7 Sendschreiben durchgearbeitet. Und die sind gut und die sind wichtig. Deswegen haben wir sie ganz frisch auf unsere Homepage wieder gepackt im Predigtarchiv. Ja, da wird es demnächst so einen schönen Button geben, dass ihr das dann seht, Post von Jesus, könnt ihr gleich dann anhören. Jetzt, heute, wenn ihr heute ganz fix seid, dann könnt ihr bei den Predigtreihen suchen, Post von Jesus, und dann findet ihr die Predigten auch. Also könnt ihr gerne nachhören, das möchte ich euch empfehlen, weil in den Sendschreiben werden letztendlich die ganzen Themen angesprochen, die sich dann später in der Offenbarung entfalten. Von daher ist das nicht verkehrt. Ich möchte mit uns heute einsteigen in die Kapitel 4 und 5 und da auch ordentlich Bibeltext lesen und auch da seid einfach dabei und schaltet nicht ab, auch wenn es vielleicht ein bisschen länger ist als üblich von den Bibeltexten. Wir lesen Offenbarung 4 ab Vers 2. Im gleichen Augenblick wurde ich vom Geist Gottes ergriffen. Ich sah einen Thron im Himmel stehen und auf dem Thron saß jemand, von dem ein Leuchten ausging wie von einem Diamanten oder einem Karneol. Ein Regenbogen, strahlend wie ein Smaragd, umgab den Thron mit seinem Glanz. Rings um den Thron standen 24 andere Throne und auf diesen Thronen saßen 24 Älteste, die in weiße Gewänder gehüllt waren und goldene Kronen trugen. Von dem Thron in der Mitte her zuckten Blitze auf, begleitet von Donnergrollen und Donnerschlägen. Sieben Fackeln brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. Die Fläche, die sich vor dem Thron ausdehnte, sah wie ein gläsernes Meer aus und war von kristallener Klarheit. Unmittelbar beim Thron, rings um ihn herum, standen vier lebendige Wesen, die vorn und hinten mit Augen bedeckt waren. Das erste dieser Wesen glich einem Löwen, das zweite einem jungen Stier, das dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte sah aus wie ein Adler im Flug. Jedes dieser vier Wesen hatte sechs Flügel und auch die Flügel waren überall, selbst auf der Unterseite, mit Augen bedeckt. Tag und Nacht rufen diese Wesen immer wieder aufs Neue: Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der allmächtige Herrscher, er, der war, der ist und der kommt. Und so oft sie dem Ehre erweisen, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, so oft sie ihn rühmen und ihm ihren Dank bringen, werfen sich auch die 24 Ältesten vor ihm nieder und beten ihn an, ihn, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt. Sie legen ihre Kronen vor seinem Thron nieder und rufen: Würdig bist du, Herr, unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Die Offenbarung, die arbeitet mit ganz vielen Bildern. Und man kann sich darin verzetteln, indem man jetzt bei jedem Bild versucht festzustellen, was ist das denn und was für eine Bedeutung hat das? Und dann kommt man vielleicht nicht so richtig weiter, weil es auch nicht immer dann die einzige logische Antwort gibt. Ich möchte uns einladen, dass wir versuchen, in dieser Predigtreihe die großen Themen zu sehen und uns zu sehen, okay, was steckt denn da drin an Botschaft und nicht bei den ganzen Kleinigkeiten stehen zu bleiben. Mir ist aufgefallen, und ich hoffe euch jetzt auch, durch den Text, den wir gelesen haben und durch die farbliche Markierung, die hoffentlich auch rüberkam, das Wort Thron taucht andauernd auf. Ja? War das sichtbar? Habt ihr es gesehen? Thron, 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 Thron. Ich habe jetzt nicht gezählt, ne? Überall Thron. Das heißt, hier ist vom Thron Gottes die Rede, der Blick in den Himmel und da sitzt Gott auf dem Thron. Er, der angebetet wird, er ist im Zentrum aller Dinge. Es geht um den Thron Gottes, auf dem Gott selbst sitzt. Und der Thron ist ein Zeichen, dass er regiert. Ja, der Thron Herrschaft, da ist jemand in Regentschaft. Der Thron ist nicht leer. Der Thron ist nicht leer. Manchmal denken wir, wenn wir die Zeitung lesen oder Fernsehen schauen oder was auch immer mitkriegen, ja, Chaos, wer regiert, wo ist Gott? Gott sitzt auf dem Thron. Er sitzt auf dem Thron und er hat alles unter Kontrolle, er hat alles in seinen Händen. Selbst wenn wir aus der menschlichen Perspektive das nicht verstehen und nicht sehen und sagen, okay, was passiert hier gerade? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und das zieht sich durch die ganze Offenbarung durch, dass Gott auf dem Thron sitzt. Die Offenbarung fängt so an, dass der Blick auf die Erde gerichtet ist, auf diese sieben Gemeinden. Und dass die ganzen Probleme aufgezählt werden, die ganzen Herausforderungen in den Gemeinden, sehr irdische Perspektive. Und dann kommt die himmlische Perspektive, jetzt Kapitel 4 und 5, Blick in den Himmel, Gott sitzt auf dem Thron, Anbetung pur, himmlische Atmosphäre, alles ist gut. Und dann nachher, Kapitel 6 und so weiter, geht's wieder auf die Erde runter. Und dann Im Laufe der Offenbarung geht das rauf und runter. Ja, das heißt, wir haben zwei Perspektiven. Wir haben eine irdische Perspektive und eine himmlische Perspektive. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir feststellen, das gehört zusammen. Also diese Perspektive, dass wir von hier unten, wo wir auf der irdischen Perspektive unterwegs sind, einen Blick in den Himmel werfen und Gott anbeten. Die Anbetung ist letztendlich das Bindeglied. Ja, wir beten den an, der auf dem Thron sitzt. Von der Erde beten wir schon mit an. Wir klinken uns ein in den himmlischen Lobpreis, aber von der Erde. Wir sind hier, wir sind noch hier. Irdische Perspektive. Ich glaube, dass da Kraft drin liegt, in dieser Verknüpfung von irdischer zu himmlischer Perspektive. Und dass uns manchmal und ganz, ganz oft diese himmlische Perspektive verloren zu gehen scheint, weil wir so sehr das vor Augen sehen, was gerade aktuell ist in unserem Leben, aber auch im Weltgeschehen, dass wir das gar nicht so sehr greifen können. Und Gott lädt uns ein, in dem Buch der Offenbarung, dass er sagt, hey, wirf doch mal einen Blick in den Himmel. Schau doch mal, was die ultimative Realität ist. Die ultimative Realität, die eigentliche Wirklichkeit, ist nicht nur Erde, sondern ist Himmel. Aber wir sehen es nicht. Wir können es nur im Glauben ergreifen. Wir sehen nur das, was wir jetzt hier sehen. Aber im Glauben können wir daran festhalten und können wir mit Gott Gemeinschaft haben. Und Gott, er will uns herauskitzeln und herausrufen und auch, ich glaube, wachrütteln, dass er sagt, guck in den Himmel, schau das, wo ich bin, schau auf den Thron, ich bin im Regiment. Und vielleicht ist das für dich schon so die erste Botschaft an diesem Tag, dass du sagst, ja eigentlich, meine irdische Perspektive, die ist momentan sehr herausgefordert. Ja, und da ist vieles, was nicht gut ist und viele Schwierigkeiten. Und vielleicht fragst du dich, wo Gott ist, ja? Gott sitzt auf dem Thron. Er sitzt immer noch auf dem Thron und er sitzt auch über deiner Lebenssituation auf dem Thron. Und jetzt ist die Frage, ja, was machst du denn? Du kannst entweder nur deine irdische Perspektive einnehmen und kannst sagen, okay, ich habe hier die Misere und die Schwierigkeiten, die Herausforderung und du bleibst auf der Erde und schiebst dann Frust und Resignation vielleicht und Kraftlosigkeit. Oder du kannst sagen, Gott, ich bin zwar hier auf der Erde und ich habe meine Herausforderungen, aber ich strecke mich aus, vielleicht auch über das Thema Anbetung. Ich möchte mit dir mehr in Kontakt kommen. Ich möchte dich anbeten, trotz meiner Situation. Und du fängst an, Gott anzubeten, obwohl deine Situation sich nicht geändert hat, obwohl du dich nicht gut fühlst, obwohl die Probleme immer noch da sind. Und du bekommst Kontakt mit diesem Thron. Du bekommst Kontakt mit dem himmlischen Geschehen. Und was passiert? Vielleicht ändert sich deine Situation noch nicht mal sofort, aber deine Perspektive wird anders. Auf einmal merkst du, boah, da kommt Kraft in mein Leben rein. Und ich sehe die Dinge anders, ich sehe die Dinge nicht mehr nur schwarz, sondern auf einmal wird's so bunt wie der Regenbogen um den Thron herum und die Farben leuchten auf wie diese Smaragde und Edelsteine, weil Gottes Gegenwart auf einmal da ist, weil ein Stück Himmel auf die Erde gekommen ist in deine Lebenssituation. Und das ist das Geheimnis, glaube ich. Gott möchte über das Thema Anbetung, dass ein Stück Himmel auf die Erde kommt. Und das ist unsere Entscheidung, unsere Grundfokussierung, wie wir die Dinge des Lebens anpacken. Diese beiden Perspektiven müssen zusammenkommen. Ich glaube, es gibt genug Menschen, die sind nur auf dieser irdischen Perspektive unterwegs. Es gibt aber auch ein paar Christen, die sind nur auf der himmlischen Perspektive unterwegs. Und die sind so geistlich überdreht, dass die das ganze Himmlische, wo sie geistlich unterwegs zu sein scheinen, dass sie das nicht auf die Erde kriegen und das hat keinen Berührungspunkte mehr mit ihrem normalen Alltagsleben. Und das ist auch strange, ja. Es muss zusammengehören. Himmel und Erde müssen zusammenkommen, dann entfalten sie die große Kraft. Und dazu lädt Gott uns ein. Welche Realität hast du vor Augen für dein Leben? Hast du die irdische Realität vor Augen? Ist auch eine Realität, kannst du auch nicht verleugnen, die ist auch da. Hast du die himmlische Realität vor Augen? Wie bringst du es zusammen? Bist du am Kämpfen? Möchte ich einladen, dass du da Entscheidungen triffst und dass du sagst, jawohl, ich möchte den Blick in den Himmel werfen, mich inspirieren lassen, ich möchte meinen Blick auf Jesus setzen, der auf dem Thron ist, der dort regiert. Ich möchte einen Punkt mit uns weitergehen. Anbetung wird von uns sehr häufig und auch zu Recht mit dem Thema Singen in Verbindung gebracht. Ja? Wir sagen, jetzt ist die Predigt und nachher haben wir eine Anbetungszeit, wir gehen in die Anbetung und singen Lieder. Und das ist okay, das ist gut so. Und wir sehen hier in der Offenbarung auch, dass Lieder da sind, die gesungen werden. Aber Anbetung ist mehr als Singen, aber Anbetung ist auch Singen. In der ganzen Bibel sehen wir Männer und Frauen Gottes, die gesungen haben zur Ehre Gottes. Mose, Miriam, Deborah, David, Maria, Paulus und Silas. Also Singen gehört dazu. Singen gehört zu Christen, zu uns Christen dazu. Wir sind eine Schar von Leuten, die gerne singen. Nicht alle singen vielleicht gut, ja, aber wir singen. Und das Herz, das ist wichtig. Darum geht's. Wenn du nicht gerne singst, dann klingt dich trotzdem ein und achte nicht irgendwie darauf, was andere denken könnten. Wir machen aber manchmal keine Unterscheidung so sehr zwischen der äußeren Form von Anbetung und dem Inhalt. Also manchmal reiben wir uns dann an manchen musikalischen Formen und sagen, ja, also die Anbetungsmusik, das ist jetzt nicht meins und da mache ich nicht mit und so. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Also jede Musikart und jedes Lied braucht ja eine Form Manche Lieder, die sind älter, ja, die sind sprachlich älter und dann sprechen die uns vielleicht erstmal nicht so an in der heutigen Zeit. Und dann können wir da vielleicht nicht so mitgehen, aber es kommt nicht auf die äußere Form an. Es kommt nicht darauf an, wie alt oder wie modern oder wie rhythmisch oder was auch immer diese äußere Form ist, das ist zweitrangig. In der Anbetung ist der Inhalt wichtig, der Inhalt. Und es geht bei Anbetung, es geht um Gott. Gott sitzt auf dem Thron und er wird angebetet. Das können alte Lieder sein, das können neue Lieder sein, das können leise Lieder, das können laute Lieder sein. Alles. Hauptsache vom Inhalt her, Gott wird angebetet. Und Hauptsache, dass ich als Anbeter mit meinem Herzen dabei bin. Dass ich sage, ja, ich bin dabei. Die Form ist egal, aber ich will Gott anbeten. Und wenn das jetzt gerade mal die Form ist, die jetzt die Form ist, dann mache ich da mit. Ich kriege mich da ein, so gut ich kann, so gut ich das auf die Reihe kriege. Wisst ihr, in der Gemeinde von unserer Größe ist es ja so, man muss sich ja irgendwie in der Mitte finden. Man muss ja irgendwie was vorgeben, von der Bühne auch, wie man musikalisch Dinge gestaltet. Und wir haben unsere Lobpreiszeit und die Musiker. Und wir haben, glaube ich, eine gute Mitte von dem musikalischen Repertoire und von der Art und Weise, wie wir Lobpreis bei uns machen und Anbetung bei uns machen wollen. Und das sind moderne Lieder, weil wir denken, dass auch die Mehrzahl der Menschen, die auch vielleicht in die Gemeinde reinkommen, von solchen Liedern abgeholt werden. Und trotzdem ist es nur die äußere Form. Es ist keine Wertigkeit, dass das eine gut, das andere schlecht ist. Wichtig ist, was steckt drin in diesen Liedern? Was ist der Inhalt? Sind wir Leute, die Christus anbeten? Und sind wir Leute, die von Herzen dabei sind? Und dann kann es sein, dass da ältere Geschwister sind, die sagen, okay, das ist nicht mein Lied, das ist nicht meine Liedkultur. Und da habe ich ganz großes Verständnis dafür, dass das so ist. Und wahrscheinlich wird es uns oder mir auch so gehen, irgendwann, dass ich sage, okay, das ist gar nicht mehr meins. So geht es mir jetzt schon manchmal, ehrlich gesagt. Ja, dass ich mit Liedern aufgewachsen bin, die vor 20 Jahren gesungen wurden. Und das sind so meine Lieder, die ich für mich auch singen kann. Und jetzt manche Lieder, sage ich, ja, sind nicht mehr ganz so meine Lieder. Aber dann ist entscheidend, was mache ich damit? Reibe ich mich jetzt an der äußeren Form auf oder sage ich, hey, es geht ja gar nicht um die äußere Form, es geht um den Inhalt. Wenn der Inhalt Gott groß macht, dann bin ich dabei. Dann bin ich dabei und dann bin ich von Herzen dabei und so gut ich kann und so gut ich dann auf die Lieder einstimmen kann, bin ich dabei und singe mit. Darauf kommt's an. Und dann kann es aber auch sein, dass junge Leute da sind, die sagen, hey, also jetzt ist gerade mal so ein altes Lied da dran, ne? Uralt, hunderte von Jahren alt, die Sprache verstehe ich gar nicht mehr so richtig. Und dann kann man dazu tendieren zu sagen, das ist nicht mein Song, das ist nicht mein Beat, ich brauche was anderes, um irgendwie abgeholt zu werden in die Gegenwart Gottes. Achtung, Achtung, was ist der Inhalt? Wenn der Inhalt der ist, dass Gott groß gemacht wird, dann ist der Inhalt richtig. Und wenn du ein Anbeter sein willst vom Herzen her, dann kling dich da ein, ganz egal wie altbacken die Sprache ist oder ob das dein Stil ist oder nicht. Sei dabei und erlebe, dass Gottes Gegenwart sich ausbreitet, egal wie alt, egal wie cool oder uncool, darauf kommt es nicht an. Und ich glaube, wenn eine Gemeinde das verstanden hat und immer mehr dabei ist, das zu verstehen, dann wird man erleben, dass in der Anbetung letztendlich Gottes Gegenwart sich ausbreitet, aber auch, dass die Gemeinde in der Anbetung zusammenrückt, weil die Gemeinde verstanden hat, was wirklich wichtig ist und was zweitrangig oder drittrangig oder viertrangig ist. Und dazu möchte ich uns herausfordern, immer und immer wieder, dass wir uns in der Mitte einen und dass wir uns an dem Thron von Jesus treffen. Er ist der Inhalt und da sind die Formen zweitrangig. Anbetung ist Singen, aber mehr als das. Anbetung drückt sich letztendlich darin aus, dass wir mit unserem ganzen Leben Gott anbeten. Ich kann ja nicht immer singen. Also du vielleicht schon, aber ich kann nicht immer singen. Will ich auch gar nicht. Ne? Anbetung ist mehr als Singen. Anbetung ist eigentlich fortlaufende Lebenshingabe an Gott. Diese vier lebendigen Wesen. Ne? Symbolisch kann man vielleicht sagen, okay, die repräsentieren die ganze Schöpfung. Da sind diese Tiere, da ist auch ein Menschenantlitz da, von allem etwas, ja, der fliegende Adler und der starke Stier und so. Die ganze Schöpfung. Und dann sind da die 24 Ältesten, 2 × 12. Könnte sein, dass es symbolisch für den alten und für den neuen Bund steht, für die Gläubigen aus dem Alten Testament und die Gläubigen des Neuen Testaments. Und diese Gruppen, sie beten Gott an fortlaufend. Die haben jetzt nicht nur einen Lobpreisabend und dann ist wieder gut und dann geht man weiter und dann nächstes Jahr treffen wir uns dann wieder oder so, um Gott anzubeten, sondern die machen nichts anderes, als Gott anzubeten und sich hinzuknien und dann legen sie die Kronen ab und ne, fortlaufende Anbetung. Finde ich stark, finde ich herausfordernd. Wir denken immer gleich, ja, muss ja langweilig sein irgendwann, ne? So, was macht man denn sonst noch? Keine Ahnung. Aber für die ist es, das ist Lebensinhalt. Sie beten Gott an. Anbetung ist Lebensinhalt und ist mehr als nur eine Lobpreiszeit. Anbetung ist, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir miteinander reden, wie ehrlich wir sind, wie sehr wir unser Bestes geben wollen auf der Arbeit, in der Schule. Wir können Gott anbeten, vielfältig, egal wo wir sind, aber wir können auch singen. Also Anbetung ist Singen, aber mehr als das. Ich möchte mit uns in das 5. Kapitel weitergehen und auch da einen längeren Text lesen. Ich überspringe einen kleinen Abschnitt und dann steigen wir in Vers 7 ein. Das Lamm trat vor den hin, der auf dem Thron saß, um das Buch in Empfang zu nehmen, das er in seiner rechten Hand hielt. Als es das Buch entgegengenommen hatte, warfen sich die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten in Klammern wieder vor ihm nieder. Jeder von den Ältesten hatte eine Harfe. Außerdem hatten sie goldene, mit Räucherwerk gefüllte Schalen. Das Räucherwerk sind die Gebete derer, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Nun sangen die 4 lebendigen Wesen und die Ältesten ein neues Lied. Es gibt also auch neue Lieder, die gesungen werden. Es lautete: Würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft. Menschen aller Sprachen und Kulturen. Du hast sie zu Mitherrschern gemacht, zu Priestern für unseren Gott. Und sie werden einmal auf der Erde regieren. Dann sah ich eine unzählbar große Schar von Engeln, 1000 × 1000 und 10000 × 10000. Sie standen im Kreis rings um den Thron, um die 4 lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ich hörte, wie sie in einem mächtigen Chor sangen: Würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Und alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde, unter der Erde und im Meer, alle Geschöpfe im ganzen Universum, hörte ich mit einstimmen und rufen: Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und die 4 lebendigen Wesen antworteten: Amen. Und die Ältesten warfen sich nieder und beteten an. Wenn man so diese beiden Kapitel sieht und den Thron sieht und diese Anbetungsgruppen sieht, dann stellt man fest, Gott ist im Zentrum und es geht um ihn und alles andere gruppiert sich um ihn. Da sind also die vier lebendigen Wesen um den Thron herum. Dann sind die 24 kleineren Throne von den Ältesten um den großen Thron herum und um die vier lebendigen Wesen. Und dann kommt diese unzählbar große Schar von Engeln um das ganze Geschehen herum. Und so als letzter Kreis, und das ist ein wahnsinnig großer, riesiger Kreis, alles, was lebt, alle Geschöpfe des ganzen Universums gruppieren sich um den Thron herum. Und in der Mitte Gott auf dem Thron. Gott ist das Zentrum und von diesem Zentrum her bekommt alles seine Ordnung. Besser, man erkennt an, dass Gott im Zentrum ist. Wenn man Gott nicht anerkennt als Zentrum, dann ist das Leben auch in keiner Ordnung. Dann wird es chaotisch, dann wird es durcheinander, dann wird es zerrissen, dann ist es nicht das, was Gott haben möchte. Ich glaube, wenn wir Gott ganz bewusst ins Zentrum nehmen von den Dingen, die uns beschäftigen, und wenn wir ganz bewusst Gott ins Zentrum nehmen für unser eigenes Leben, für unsere Gemeinde, für unsere Arbeitsgruppen, für unsere Kleingruppen, wenn Gott das Zentrum ist, sortiert sich alles andere. Dinge werden klar, Dinge werden geordnet, es wird fokussierter. Man ist nicht mal hier, mal da unterwegs, man ist nicht zerrissen, man hat keine Leere, keine Sinnlosigkeit. Alles bekommt Sinn in dieser Ordnung, wenn Gott das Zentrum ist. Wie sehr ist Gott Zentrum in deinem Leben? Oder anders gefragt, wie sehr hast du damit zu tun, dass du immer noch auf der Suche bist nach Sinn und nach Ziel und nach Fülle? Vielleicht hängt es damit zusammen, dass Gott nicht so sehr das Zentrum ist, wie er gerne Zentrum sein möchte, damit er dein Leben ordnen könnte. Ohne Zentrum, da sind wir allen anderen Dingen ausgeliefert. Da sind wir abgelenkt, da sind wir manipulierbarer, da sind wir ruheloser. Aber wenn wir ein Zentrum haben, auf das wir fokussiert sind, da bekommen wir auch Halt und Perspektive. Gott ist im Zentrum, nicht ich. Wenn einer schon im Zentrum ist, und das ist Gott, dann bin ich nicht im Zentrum. Wir sind oft so geprägt, dass wir als Menschen, wir selbst, der einzelne Mensch, das Individuum, das ist zentral wichtig. Und wenn jeder Mensch sich zentral wichtig nimmt, wird es schwierig. Es gibt einen, der im Zentrum ist, und das ist Gott. Und alle anderen sind nicht so wichtig wie Gott. Das mag wehtun, wenn man erkennt, ja, ich bin jetzt nicht hier der Allerwichtigste, es geht gar nicht so sehr um mich. Aber es mag auch sehr befreiend sein, zu erkennen, da ist der Schöpfer und der ist anbetungswürdig und ich bin das Geschöpf. Ich bin fehlerhaft, ich bin schwach, ich bin unterwegs, aber er ist der Vollkommene. Und mit meinem unvollkommenen Leben bete ich den Vollkommenen an. Und diese Diskrepanz zwischen Schöpfer und Geschöpf, die dürfen wir nicht auflösen. Die ist da. Auch wenn wir erlöst sind, ist sie trotzdem da. Und darin können wir zur Ruhe kommen. Ich glaube, dass viel heutzutage, was im menschlichen Leben unordentlich ist, daher rührt, dass Menschen einfach sich selbst verwirklichen wollen und sich selbst zu wichtig nehmen. Und nicht erkennen, da gibt es Gott und ich bete ihn an und darin komme ich zur Ruhe. Anbetung kann unser Leben eine Ordnung geben. Jeder Mensch betet irgendetwas an. Und die Entscheidung darüber, was er anbetet, entscheidet, wie er die Ewigkeit erlebt. Das heißt, dieses Thema Anbetung, das ist nicht irgendwie so ein Nebenthema, wo man sagen kann, hey, ja, du machst gerne Anbetung und so und du nicht, ach, ist nicht so schlimm. Jeder betet irgendwas an. Entweder wir beten Gott an oder wir beten materielle Dinge an, wir beten uns selbst an, wir beten unseren Körper an oder den Körper von anderen Personen. Wir sind religiöse Menschen grundsätzlich und jeder betet irgendwas an. Und die Frage, wen wir oder was wir anbeten, entscheidet letztendlich, was mit der Ewigkeit mit uns ist. Bei dem Thema Anbetung wird es griffig. Wenn man weiterliest in der Offenbarung, dann geht es genau um das Thema. Ich nehme eine Stelle vorweg aus Offenbarung 13, Vers 8. Dort steht, alle Bewohner der Erde werden das Tier anbeten. Und das Tier, das hat was mit dem Antichristen zu tun, mit antigöttlichen Mächten. Und hier steht, alle Bewohner der Erde werden das Tier anbeten, alle außer denen, deren Namen seit der Erschaffung der Welt im Buch des Lebens eingetragen sind, im Buch des Lammes, das geopfert wurde. So, das heißt, an dem Thema Anbetung scheiden sich hier die Geister. Die einen beten das Tier an und die anderen beten das Lamm an. Anbetung. Es gibt keinen Mittelweg. Es gibt nicht irgendwie, einer sagt, ach, Anbetung habe ich nichts mit zu tun, so, ne? Ich bin fein raus, ich bin kein Anbeter. Sondern die Frage ist, nein, bist du da oder bist du da? Wir alle beten an. Im Römischen Reich, das ist ja die Kultur, in die Offenbarung geschrieben wurde, da war Anbetung ein wichtiges Thema. Da wurden die römischen Kaiser wurden angebetet. Irgendwann kam einer auf die Idee zu sagen, ach, ich bin nicht nur Mensch, sondern ich bin auch Gott, betet mich an. Es war nicht immer so, aber irgendwann sind sie so auf diese Spur gekommen und dann haben die Leute gesagt, würdig ist der Cäsar, heil Cäsar. Und sie haben den Kaiser gehuldigt und angebetet. Und hier lesen wir jetzt in den Liedern, die Gott zugesungen werden, würdig ist das Lamm. Und für die Leute, die das gehört haben in der damaligen Kultur, war das jetzt nicht nur so wie für uns, ja klar, würdig ist das Lamm, wer sonst? Sondern es ging darum, wenn ich sage, würdig ist das Lamm, heißt es, Cäsar ist nicht würdig. Und wenn ich aber sage, Cäsar ist nicht würdig, hat das Konsequenzen für mein Leben. Dann bin ich vielleicht nicht mehr so angesehen, dann werde ich ausgeschlossen aus irgendwelchen wirtschaftlichen Verbindungen, dann muss ich mit meinem Leben dafür bezahlen, wenn ich sage, würdig ist das Lamm und nicht würdig ist Cäsar. Anbetung hat Konsequenzen. Da kommt die Trennung rein. Wen oder was betest du in deinem Leben an? Kann man oberflächlich beantworten, glaube ich. Einfach sagen, ja, ist doch ganz klar. Ne? Ich bete Jesus an. Aber du kannst auch nochmal intensiver reingehen und dazu möchte ich dich herausfordern und dir Mut machen, dass du dich fragst, ja, worauf ist denn mein Lebensfokus gerichtet? Was beschäftigt mich denn gedanklich? Wo treibt mich denn meine Sorgen um? Was ist in meinem Blickfeld? Was mache ich mit meinem Leben eigentlich? Und wie viel ist davon Jesus und wie viel sind andere Sachen oder andere Dinge? Und dann stellst du fest, hey, eigentlich will ich ja ganz Jesus anbeten, aber da sind noch ganz viele andere Sachen, die haben auch so viel Raum und Macht in meinem Leben. Viel zu viel eigentlich. Und dann möchte Jesus anklopfen und sagen, hey, ich möchte nicht nur einen kleinen Thron haben in deinem Leben und so am Rand sein, sondern ich möchte einen großen Thron im Zentrum haben. Ich möchte wirklich präsent sein in deinem Leben. Und dann kannst du ihn dazu einladen und sagen, Jesus, ja, ich habe noch viel zu viele andere Sachen, die ich im Blickpunkt habe. Meine Anbetung ist geteilt. Ich habe dieses geteilte Herz, nicht dieses ungeteilte Herz. Hier, ich gebe dir mein Leben. Und ich möchte dich anbeten. Ich möchte dich ins Zentrum nehmen. Ich möchte die Musiker nach vorne bitten. Nochmal einen Blick werfen auf diese 24 Ältesten. Die sind da auf den Nebenthronen. Und es sind sicherlich kleinere Throne als dieser Hauptthron, wo Gott sitzt. Und jeder von diesen 24 Ältesten hat eine goldene Krone. Und in der Gegenwart Gottes, so ganz nah bei ihm, da merken sie, dass es nicht angebracht ist, wenn sie jetzt vielleicht auf ihrem Thron sitzen bleiben und das einfach nur genießen und so sagen, ach toll, Gott hat mir jetzt auch einen Thron gebaut und jetzt bin ich hier und ruhe mich hier erstmal aus. Und so dieses Thema haben, es geht um mich, ja, und sie feiern auch nicht ihre eigene Krone, die sie bekommen haben und denken, boah, toll, jetzt bin ich irgendwie reich beschenkt worden und super, guck mal, wie wichtig ich bin. Sondern was sie machen in der Gegenwart Gottes, wird ihnen bewusst, es geht nicht um uns. Es geht nicht um uns. Und sie gehen auf die Knie und sie beten Gott an und sie nehmen ihre Krone und legen sie vor den Thron Gottes und geben ihm zurück, was er ihnen geschenkt hat. Und das machen sie fortlaufend irgendwie, ja. Und das ist ihre Grundhaltung. Und ich glaube, das sollte auch unsere Grundhaltung sein. Wir sind so reich beschenkt. Wir haben so viel bekommen. Ja, wir sind gerecht gesprochen. Wir haben Sündenvergebung erlebt. Wir haben eine Ewigkeitsperspektive bekommen durch Jesus Christus. Er hat uns ausgestattet mit materiellen Gütern. Wir haben hier keinen Mangel. Wir haben Sicherheit hier in diesem Land. Und. Das ganze Paket, große Krone. Aber dass wir nicht sagen, hey toll, uns geht's so gut und wir sind so toll, haben wir selbst gemacht und erfolgreich und schlaue Leute und so. Sondern dass wir sagen, Gott, alles geschenkt bekommen von dir und wir geben es dir zurück. Wir geben dir unser Leben zurück. Wir geben dir die Krone zurück. Wir beten dich an. An diesem Punkt möchte Gott uns immer wieder haben, fortlaufend haben. Und dann kann er hineinwirken und dann hat er eine Herzensverbindung und dann kann er uns begegnen. Und dann kann er uns in das hineinnehmen, was er für uns hat. Das ist die Hingabe, die er sich wünscht. Das zählt. Das zählt am Ende. Keiner von uns weiß, was noch kommt und wann was kommt und was wir dann noch alles haben werden oder nicht haben werden. Aber was am Ende zählt, ist diese Grundhaltung. Egal, was ich habe, egal, was ich vorweisen kann, ich bete Gott an. Es geht um ihn. Es geht nicht um mich. Er ist im Zentrum und er sitzt auf dem Thron. Ich möchte noch einen letzten Punkt machen. In diesen Kapiteln, Kapitel 4 und 5, die Texte, die wir gelesen haben, da tauchen 5 Lieder auf, die anbetend Gott entgegengebracht werden. In den ersten 2 Liedern in Kapitel 4, da wird Gott der Schöpfer angebetet. Für das, was er ist, für das, was er getan hat, für die Ewigkeitsperspektive, für ihn überhaupt. Er, der auf dem Thron sitzt. Und dann in Kapitel 5 ist ein anderer Fokus. Auf einmal taucht das Lamm auf. Christus. Er, der gestorben ist für uns Menschen. Und auf einmal wird er angebetet. Kapitel 5. 2 Lieder. Fünftes Lied, haben wir den Text nochmal? Ist es das hier, ne? Genau. Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig, dem, der auf dem Thron sitzt, das ist Gott der Schöpfer aus den ersten beiden Liedern, und jetzt und dem Lamm, Lied 3 und 4. Auf einmal kommt es zusammen, Gott der Schöpfer und Gott der Erlöser. Und er wird angebetet. Wo deutlich wird, okay, Jesus Christus, er war nicht nur irgendeiner, sondern er ist Gott selbst. Er ist eins mit dem, der alles geschaffen hat. Gott selbst ist der Erlöser, der seinen Sohn gegeben hat. Ich weiß nicht, was deine Geschichte mit Gott ist und wie du Gott wahrnimmst. Vielleicht hast du bisher immer gedacht, okay, Gott, es gibt vielleicht einen Gott, es gibt einen, der stärker ist als alle anderen, der wahrscheinlich auch alles gemacht hat, was existiert. Vielleicht war das für dich schon lange klar, dass Gott der Schöpfer ist. Aber vielleicht ist der andere Aspekt noch nicht so klar, dass Gott ja auch Jesus Christus ist, der gestorben ist am Kreuz für dich als Erlöser. Und jetzt ist in dieser Predigt dieses Thema aufgetaucht, Anbetung. Wen bete ich denn eigentlich an mit meinem Leben? Du kannst sagen zu Gott, dem Schöpfer, ja, okay, ich bete dich irgendwie an und ich weiß, dass du alles gemacht hast. Das ist aber zu wenig, wenn du Jesus Christus, den Erlöser, ausklammerst und wenn du nichts mit ihm zu tun hast. Es gehört zusammen. Es muss zusammenpassen. Und nur über Jesus Christus, den Erlöser, ist es wahre Anbetung Gottes möglich. Ich möchte dich herausfordern und einladen, wenn Jesus Christus für dich noch kein Thema war bisher, sondern nur Gott, so allgemein, Gott der Schöpfer, dann öffne dich für ihn und dann sage Jesus, okay, ich möchte auch mit dir verbunden sein, ich möchte dich in mein Leben aufnehmen, ich möchte dich kennenlernen. Wir haben nachher, während wir Lieder singen, haben wir Mitarbeiter am Gebetspunkt. Da kannst du gerne hingehen und da kannst du gerne auch mit ihnen beten und sagen, ja, ich möchte diese Entscheidung treffen. Ich möchte Anbetung praktizieren in der Fülle. Gott der Schöpfer und Gott der Erlöser, ich möchte als erlöster Mensch vor dir stehen. Ich möchte uns einladen, dass wir aufstehen und dass wir nicht nur über Anbetung hören, sondern dass wir auch jetzt anbeten, dass wir Lieder singen zur Ehre unseres Gottes. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für dein heiliges Wort. Ich danke dir für dieses Buch der Offenbarung. Ich danke dir für diesen Blick in den Himmel, in diese Ewigkeit, diesen Blick hin zu deinem Thron. Und dieser Thron, auf dem du sitzt, mein Gott, ist realer als alles andere, was wir gerade jetzt hier sehen. Dieser Thron steht fest von aller Ewigkeit her bis in alle Ewigkeit. Und du bist der Regierende und von dir kommt alles. Du bist der Schöpfer, der alles gemacht hat. Und wir beten dich an. Jesus, und wir beten dich an als das Lamm Gottes, als derjenige, der für uns gestorben ist, der sich aufgeopfert hat am Kreuz von Golgatha, der unsere Schuld getragen hat. Wir beten dich an. Du bist Gott in Person. Mein Gott, und ich bete für uns, dass wir diese himmlische Perspektive bekommen. Gerade da, wo wir jetzt stehen, mit unseren Herausforderungen, mit unseren Kämpfen, da wo wir sehr irdisch unterwegs sind manchmal, ich bete, dass du uns den Blick in den Himmel öffnest, dass wir Anbeter sind, die mit dir in Beziehung stehen, dass wir dich in den Fokus unseres Lebens setzen, dass du das Zentrum bist und dass sich alles andere, unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Umstände um dich her sortieren und gruppieren, mein Gott. Ich bete, Herr, dass du hineinwirkst in unsere irdische Zeit hier. Und dass wir Hoffnung und Mut bekommen, voranzugehen. Dass wir nicht niedergeschlagen sind, auch nicht niedergeschlagen sind durch die Nachrichten, die wir sehen und hören, sondern dass wir den Blick emporheben zu dir und auf dich schauen und dass wir mit deiner Wiederkunft rechnen, dass wir uns vorbereiten und dass wir für dich leben wollen als wahre Anbeter. So komm mein Gott und diene du uns durch deinen Heiligen Geist gerade jetzt. Und mach dieses Thema für uns persönlich und praktisch und relevant, dass wir Entscheidungen treffen, Herr, dass wir verändert werden durch dich. Ich danke dir für deine Gegenwart. Komm und wirke du in unserer Mitte. Halleluja.